Die Beschäftigung mit diesem Brief, die verändert gerade einiges in meinem Denken und ich möchte euch da ein Stück weit hineinnehmen. Und mein Gebet ist, dass wir durch das Wort Gottes Veränderung erfahren. Dass wir uns durch Gottes Wort leiten lassen und nicht durch irgendwelche Gedanken, die wir vielleicht haben über irgendetwas, über Gemeinde, über Gott oder irgendwelche Prägungen, die vielleicht nicht richtig sind oder was wir mal aufgeschnappt haben und was weiß ich, sondern ihr Lieben, das, was wichtig ist für unser Leben, ist ja, dass wir uns durch Gottes Wort in allem, was wir tun, leiten lassen, oder? Dass Gottes Wort in meinem Leben, Gott durch sein Wort in meinem Leben sprechen darf und Dinge verändern darf. Und ich möchte zu Beginn einen Überblick schaffen. Geht das jetzt oder nicht? Warte. So, jetzt. Also, und zwar geht es um, ich habe letzte Woche gestartet mit den Versen 1 bis 14. Das ist jetzt das erste Kapitel und da einfach eine kleine Gliederung. Die ersten zwei Verse, das ist sozusagen eine Einleitung, ein Großwort. Paulus steigt ein in den Brief und dann die Verse 3 bis 14. Ein langer, langer Lobpreis. Und was interessant ist, dass die Verse 3 bis 14 eigentlich ein ganzer Vers ist. Also wir später haben dann einzelne Verse da hinzugefügt, also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aber vom Urtext her ist es eine ganze Einheit. Und diese Unterteilung, wie wir sie haben, gab es nicht. Und es zeigt einfach diesen Lobpreis, der plötzlich aus Paulus herausbricht. Und ich habe letzte Woche darüber ausgiebig gesprochen. Und dann steigt er in Vers 15 ein und hier switcht es. Und dann fängt er an mit Fürbitte, mit Gebet. Er betet für die Gemeinde. Und was ich letzte Woche auch gesagt habe, er betet nicht nur für die Gemeinde in Ephesus, weil der Epheserbrief ein Rundschreiben war, der an alle Gemeinden ging. Und nicht nur an eine einzelne Gemeinde gerichtet, sondern was in der Einleitung beschrieben war, wo Paulus in unseren Bibeln schreibt, an die Gemeinde in Ephesus, das war in dem Urtext oder ist ausgelassen. Das wurde später hinzugefügt, ja. Und man hat gesagt, oder man nimmt an, dass jede Gemeinde ihren eigenen Namen sozusagen reingetragen hat. Und so gilt dieser Brief auch für uns. Das heißt, wir schreiben heute ein christliches Gemeindezentrum Albershausen. Und das, was Paulus hier sagt, gilt für uns, gilt uns. Und es ist atemberaubend, was das Wort Gottes alles in sich trägt. Ich möchte kurz wiederholen. Ich habe letzte Woche gesagt, als Paulus diesen Brief schrieb, war er im Gefängnis. Ich habe mal ein paar Bilder rausgesucht. Vielleicht können wir das Licht ein bisschen dimmen, sodass man das ein bisschen besser erkennt. So, hier seht ihr so ein Gefängnis, so eine runde Zelle. Das war früher, das wurde früher als Zisternen, als Wassersammelbecken benutzt und wurde später dann umfunktioniert. Und hier sehen wir dann so ein Gefängnis. Hier ist ein Loch. Wir können uns vorstellen, was mit diesem Loch eventuell geschehen ist. Ja, ich muss das nicht länger ausführen. So, noch ein weiteres Bild. Hier waren dann irgendwelche Ringe und dann waren die Arme drin gefesselt oder die Beine, die Füße. Und dann hier sieht man es leider nicht so gut. Wir brauchen, also es muss echt ein bisschen anderen Beamer hier. Also man sieht hier fast gar nichts. Also hier habe ich letzte Woche ein anderes Bild gezeigt, ist ein Loch. Und hier ist quasi die Zelle. Hier saßen unsere, auch Paulus. Und also das ist eine von den Zellen, wo Paulus eventuell drin war. Und hier oben sehen wir ein Loch. Und da wurde einfach Essen reingeschmissen oder irgendwas reingeworfen. Ja, also und wir sehen, wie gemütlich es dort drin war, oder? Und es gab Zellen, ich hatte nicht mehr die Zeit, das ganz nachzuprüfen. Ich werde das nochmal machen. Aber es gab sogar Gefängniszellen, da war unten im Boden, hier unten, war ungefähr so viel Kloake drin. Und die Leute waren gefangen in dieser Kloake. Ja? Das heißt, die haben sich irgendwo, da wo sie konnten, auf Anhöhen in Sicherheit gebracht, aber es war im Grunde permanent feucht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es in einer Zelle, wo Paulus drin war, aber diese Zellen, diese Gefängniszellen gab es. Und jetzt kriegen wir ein Bild ein Stück weit, in welchem Kontext, in welchem Umfeld dieser Brief entstanden ist und wo wir einfach lesen und wo wir sagen, ja, klingt alles so schön, alles so herrlich. Aber wenn wir sehen, in was für einer Situation gerade auch Paulus war und welche Herrlichkeit er hier beschreibt, dann merken wir plötzlich, Moment mal, irgendwas passt hier nicht. Wie kann der Mann so schreiben, trotz dieser Umstände? Ja? Wie kann ein Mensch solche Dinge von sich bringen, trotz dieser Gefangennahme? Und ich habe auch gesagt, dass der Epheserbrief zu den Gefangenschaftsbriefen gehört, wie ich schon sagte. Und dazu zählen auch der Philipperbrief, der Kolosserbrief und der Philemonbrief. Und diese vier Briefe, die hat Paulus im Gefängnis geschrieben. Und Ephesus war, ich wiederhole noch kurz, die bekannteste Stadt in Kleinasien. Das war die Stadt. Das ist genauso wie hier jetzt in unserer Region die Stadt Göppingen. Nee, ich meine Stuttgart. Ja? Also wenn du hier im Raum Stuttgart lebst, dann ist deine Stadt Göppingen, oder? Stuttgart, sorry. Also Göppingen. Ich versuche Göppingen immer mehr in mein Herz reinzulassen. So auch im Vergleich so das auch gerade in den Vereinigten Staaten wie New York. Also Ephesus war das zentrale Zentrum und auch das zentrale Anbetungszentrum. Das habe ich auch letztes Mal gesagt. In Ephesus stand der Tempel der Artemis. Und er zählte zu einem der sieben Weltwundern. Und dieses Ding war gewaltig. Dieses Ding war so ein Klotz und so schön. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, dieses Bild allein ist schon beeindruckend, oder? Was Menschen machen können, wozu Menschen in der Lage sind, so natürlich durch Sklavenarbeit und was weiß ich, ja, also so ein Ding zu der damaligen Zeit, also da musstest du schon ein paar gut überzeugen, um sowas zu bauen. Und die Überzeugung sah in der Regel so aus, dass man die Leute gezwungen hat dazu. Ja? Und so ein Bau für die Artemis. Und ich habe auch letztes Mal gesagt, wozu das steht. Ich werde darauf nicht eingehen, ihr könnt es gerne nachhören. Fast 3 Jahre war Paulus in Ephesus und predigte dort und es kamen viele Menschen zum Glauben. Und Paulus preist Gott für den Segen im Brief, im Lobpreis, wenn er in Vers 3 steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er steigt ein mit Lobpreis. Und er preist Gott für das, was Gott in Jesus Christus uns allen geschenkt hat. Und er sagt hier in Vers 3, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Nun, was heißt denn Segen? Segen im Altgriechischen und in diesem kulturellen Kontext meint etwas Gutes reden, etwas Wohlreden, etwas Gutes zusprechen. Und wir sehen, bei Gott in Jesaja 55, Vers 11, lesen wir, ich habe den Vers, glaube ich, jetzt nicht hier drin, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, also Gott spricht, und dann, ganz bekannt, es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Wir sehen, dass bei Gott selber, wenn er spricht, es geschieht. Oder? Gott ist jemand, der redet und es kommt in Existenz. Wir sehen es bei der Schöpfung, oder? Gott schafft, Gott spricht und Dinge kommen ins Leben und Gott ist kein Gott, der spricht und es passiert nichts. Das heißt, wenn Gott in dein Leben redet, spricht, es kommt in Existenz. Aber, und wir werden heute darum sprechen, was unser Beitrag dazu ist. Denn wir können nicht einfach uns nach hinten lehnen und sagen, okay Gott, du hast mir jetzt irgendwas gesagt und dann mach mal. Und wir werden sehen, was es braucht, auch von unserer Seite. Und dann spricht Paulus, gerade in den ersten 14 Versen, bringt er ganz viele Begrifflichkeiten und allein über diese einzelnen Worte könnte man schon wochenlang reden. Man könnte das vertiefen und ich möchte uns echt das empfehlen. Ihr könnt diese PowerPoint euch runterladen, ihr könnt euch die Worte, die Begrifflichkeiten, ihr könnt das ins Gebet nehmen. Und wir sehen hier diese Dinge, die Paulus als Segen, Paulus definiert all das als Segen, der uns vom Himmel von Gott geschenkt ist. Wir sind auserwählt, wir sind heilig, wir sind tadellos, wir sind geliebt und so weiter. Wir sind zur Sohnschaft, zur Kindschaft berufen und wir sind zur Herrlichkeit berufen. Wir wurden erlöst und so weiter. Ich will das jetzt nicht alles im Detail aufzählen, aber allein jeder einzelne Begriff lohnt es sich mal zu nehmen und eine Woche lang, probier doch mal eine Woche über das Thema, zum Beispiel, dass du Gottes Geheimnisse kennen kannst. Probier doch mal dieses Thema, Gott, du offenbarst mir Geheimnisse, du offenbarst mir Dinge, du zeigst mir dein Willen und dass wir zum Beispiel dieses Thema mal bewegen und sagen, Gott, ich möchte mehr deinen Willen tun. Wollen wir das? Wir wollen das doch alle, oder? Und ich glaube, das lohnt sich mal, da Sachen zu vertiefen. Und wir hören uns jetzt das erste Kapitel gemeinsam an, was Paulus hier schreibt. Und ich möchte euch einladen, jetzt einfach mal das auf euch wirken zu lassen. Wir werden jetzt gleich ein Bild sehen. Wundert euch nicht, es ist nur ein Bild. Ja, ich habe es mal Sarah vorgespielt und sie sagt, ich habe immer gewartet, dass noch ein Bild kommt. Es ist nur ein Bild, ja. Es geht auch nicht um das Bild, es geht um das, was Paulus sagt. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt mal hören, das ist das ganze Kapitel, und das auf uns wirken lassen. Paulus spricht hier zu uns.
Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht alleine in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
Paulus beginnt ab Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Hier bekommen wir einen Einblick in Paulus Herz. Paulus hört nicht auf zu danken. Wir haben doch alle schon mal gedankt, oder? Für irgendetwas. Das Ding ist nur, in der Regel haben wir irgendwann aufgehört. Paulus sagt hier, er hört nicht auf. Es bleibt permanent seine Einstellung, seine Haltung. Ich höre nicht auf, für euch zu danken, für das, was Gott bei euch getan hat. Und wir versuchen wir uns doch mal in seine Situation zu versetzen. Ihr Lieben, es ist sehr schwierig. Im Grunde, wir können es fast gar nicht. Uns geht so gut hier. Aber stell dir mal vor, du bist im Gefängnis. Stell dir mal vor, du bist zu Unrecht da drin. Du weißt nicht, wann du rauskommst. Du wirst gedemütigt. Und dann stell dir mal vor, du denkst jetzt an deine Geschwister in Albershausen und du schreibst ihnen einen Brief und sagst, Leute, ich danke Gott für euch und das, was Gott bei euch tut. Und du hörst nicht auf. Wie schnell sind wir? Oh Herr, ich bitte dich, das kann doch nicht sein. Schau mal, wo ich hier stehe und wo ich bin. Und bitte bring mich heraus, führ mich heraus aus dem Gefängnis. Und schau mal, wie schlecht es mir geht. Und ich möchte es endlich... Kennen wir das? Wir sehen hier ein völlig anderes Leben als Christ. Punkt 1. Paulus ist nicht neidisch. Er ist nicht neidisch auf andere. Er gönnt es ihnen. Er gönnt es. Er sagt, ihr habt allen Reichtum, es soll noch mehr kommen. Wenn ich hier im Gefängnis bin, Gott weiß warum. Trotz Isolation, trotz Demütigung, trotz Freiheitsentzug ist sein Herz voller Dankbarkeit und Fürbitte für andere Christen. Das ist doch mal eine Botschaft, oder? Das ist doch mal eine Botschaft, die uns heute gilt. Irgendwie rutscht das Ding immer runter. So. Das ist doch mal Klartext. Und dann sagt er weiter, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Nun, Paulus bringt hier drei starke Begriffe Und auch hier mache ich bei mir immer die Erfahrung, man liest einfach drüber hinweg. So, was heißt Weisheit? Weisheit ist die Fähigkeit, sein Leben zu meistern und nach anderen Rat und anderen auch Rat zu geben. Es meint eine von Gott verliehene Weisheit. Was meint Offenbarung? Offenbarung meint eine Enthüllung oder Offenbarung eine Enthüllung bestimmter Inhalte und hier auch geistlicher Inhalte. Und Erkenntnis bezieht sich auf eine Erkenntnis oder ein Wissen, welches sehr kraftvoll das geistliche Leben beeinflusst. Eine Erkenntnis, die die ganze Person einnimmt und beeinflusst. Nicht nur irgendwelche Teile unseres Lebens. Und was interessant ist, hier Paulus sagt, den Geist der Wahrheit, er sagt Pneuma Sophia. Pneuma, Geist. Geistgewirkte Dinge. Und all das führt zur Erkenntnis seiner selbst. Und Erkenntnis meint den ganzen Menschen. Nicht nur den Verstand, nicht nur Teile, sondern im Hebräischen ist es, du erkennst Dinge nur, du hast erkannt, wenn dein Leben danach handelt. Wir sind sehr griechisch geprägt. Wir sagen, wenn wir jetzt eine Predigt hören und Dinge verstanden haben und es ein gutes Gefühl in unserem Herzen auslöst und wir sagen, da, den und den Punkt, den könnte ich vielleicht angehen. Super, ich habe Dinge erkannt und ich gehe weiter. Sorry, Pustekuchen, nichts ist erkannt. Von der Bibel her ist Erkenntnis nur das, was wir, wo unser ganzes Sein, unser ganzes Leben durchdringt und wir es anfangen zu leben. Und hier liegt die Botschaft. Und Paulus ist systematisch. Und das Schöne ist, wenn man sich mit der Bibel mal tiefer beschäftigt, merken wir plötzlich, Junge, die sind gar nicht mal so auf den Kopf gefallen, die Leute. Die waren schlau. Die waren vom Geist inspiriert. Wo findet denn die Erkenntnis statt, ihr Lieben? Wo findet denn Offenbarung statt? Wo findet denn die Einsicht statt, die wir brauchen? Wo passiert das? Paulus beantwortet es. Es gibt nur einen Ort. Und er schreibt in Vers 18, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Das ist der Ort. In unserem Herzen. Und wir haben heute interessanterweise viel über das Herz gehört. Das war nicht abgesprochen. Aber es waren genau die Dinge, die Gott heute betonen möchte. Und es wird tief gehen heute. Und es wird dich herausfordern. Es geht um unser Herz. Okay. In unserem Herzen soll, und wir werden gleich darüber sprechen, was das ist. In unserem Herzen soll, was soll da? Was soll da geschehen? Wozu? Wozu braucht es Offenbarung? Wozu betet Paulus, dass unser Herz erleuchtet ist? Wozu? Er antwortet, alles das Wort Gottes, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft ist. Darum, dazu. So, und wer ist jetzt damit gemeint? Paulus antwortet auch an der Stelle, an uns, den Glaubenden. An uns. An dir. Dein Herz soll aufgehen. Dein Herz soll Offenbarung kriegen. Und jetzt, wodurch geschieht denn das Ganze? Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Merken wir, dass die Leutchen nicht auf den Kopf gefallen sind. Die gehen systematisch. Paulus redet, spricht und sagt, er zeigt uns, wo der Ort ist, er sagt, wozu es passiert, er sagt, durch wen es passiert, was damit gemeint ist, wer damit gemeint ist. Er erklärt uns alles. Ich bin fasziniert von Gottes Wort. Ich bin begeistert von Gottes Wort. Und nun möchten wir uns mal das ganze Thema Herz mal ein bisschen näher anschauen. Menschenskinder, heute klappt es hier gar nicht. Michi, ich mag dich. Danke. was meint die Bibel, wenn sie über das Herz spricht? Paulus Paulus sagt hier, er erleuchte die Augen, danke Michi, die Augen eures Herzens. Nun, das lesen wir so, ja? Na klar. Erleuchte unsere Augen unseres Herzens. Und das beten wir auch über Jahre. Aber eigentlich so richtig verstehen wir es manchmal auch gar nicht. Also wenn es dir so geht wie mir, ja? Und jetzt gucken wir mal. Sie schreibt dem Herzen Gedanken, Überlegungen, Verstehen, Willen, Urteilskraft, Planung, Verlangen, Liebe, Hass, Furcht, Freude, Sorge und Zorn zu. Weil durch all diese Dinge auch das physische Herz des Menschen beeinflussen kann. Gedanken und Gefühle können sich, vielleicht hatten wir es schon gemerkt, auf unseren Blutdruck auswirken, oder? Da kommt manchmal irgendwas in Wallung in uns, ja? Nicht immer zum Positiven, manchmal zum Positiven, aber manchmal so dieser Zorn, ihr habt sowas wahrscheinlich damit gar keine Probleme. Die Bibel beschreibt das Herz als Zentrum der ganzen Person, den Ort, an dem Entscheidungen gefällt werden. Das hattest du vorhin auch gesagt, in unserem Herzen werden Entscheidungen gefällt. Warum? Weil das Herz, das physische Herz, das wichtigste Organ ist. Nun, es geht jetzt nicht um unser fleischliches Herz. Es ist ein Bild. Und interessant ist, dass bei unserer Entstehung, bei deiner Entstehung, welches Organ ist als erstes entstanden? Das Herz. Es entsteht zuallererst das Herz. Und dieses Bild ist so zentral für unser Leben. Die Bibel bezeichnet, oder das Herz bezeichnet die Mitte des bewusst lebenden Menschen und bestimmt den Menschen in all seinen Fähigkeiten und Bezügen ganzheitlich. All das, was ich euch sage, kann ich mit Bibelstellen untermauern. Ich werde das jetzt hier nicht aufhören, das wird zu viel. Wen es interessiert, kann es gerne haben. Alles, was ich sage, dafür gibt es Bibelstellen. Das zum Beispiel 5. Mose 11, Vers 18. Das Herz als die Mitte des bewusst lebenden Menschen beschreibt und ihn in seinem ganzen Wesen beeinflusst. Herz meint im Grunde den Kern einer Sache. Darum, wo es geht. Wenn wir uns fragen, wofür schlägt dein Herz, dann nennst du Themen, wo du sagst, darum zentral, dafür brennt, dafür stehe ich mit meinem Leben, oder? Ja. Es meint das Wesentliche, das Wichtigste, den vornehmsten Teil, durch den das Ganze repräsentiert wird. Das Herz zeigt, das ist das Wichtigste und wo das Ganze repräsentiert wird. Der Mensch hat in das Herz keine Einsicht. Wir können in das Herz nicht reinschauen. Aber wir können unser Herz verbergen. Richter 16, 15 bis 17, Sprüche 14, Vers 13. Wir können unser Herz verbergen. Man kann auch das Herz verstellen. Ist uns wahrscheinlich noch nie begegnet miteinander, dass wir unser Herz verstellen? Ich denke schon. Auch dafür Bibelstellen. Die Bibel erklärt, dass nur Gott allein in das Herz reinschauen kann. Nur Gott kann in das Herz reinschauen. Andere Bibelstellen sagen, dass wir im Herzen denken und planen. Also wir denken nicht mit unserem physischen Herz, das ist logisch, oder? Das ist soweit angekommen. Wir denken klar mit unserem Gehirn und das meint das Ganze, alles, wie es miteinander funktioniert, kombiniert. Aber die Bibel beschreibt es so, im Herzen denkt und plant der Mensch. Hier haben wir Willen und Entschlossenheit, hier haben Willen und Entschlossenheit ihre Wurzeln. Im Herzen, man sagt es auch, in meinem Herzen hat die und die Person Platz. Der ist in meinem Herzen. Gott hat mir die und die Person aufs Herz gelegt. Gott hat mir meine Familie aufs Herz gelegt. Gott hat mir diese Gemeinde aufs Herz gelegt. Natürlich nicht auf mein physisches Herz. Ja?
Gott hat mir meine Berufung aufs Herz gelegt. Gott hat mir das, was in der nächsten Woche ansteht, die Fasten- und Gebetswoche mit den Straßeneinsätzen, aufs Herz gelegt. Andere Bibelstellen sagen, Weisheit und Torheit wohnen im Herzen. Wunsch und Hoffnung ebenso. Auch Vorstellung und Wissen. Alles, 1. Korinther 2, Vers 9. Aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Kennen wir auch, ne? Matthäus 12, Vers 34. Man sagt auch, dass im Herzen der Mensch getroffen wird. Auch vom Wort Gottes. In Apostelgeschichte 2, Vers 37 heißt es, und als sie diese Worte hörten, die Petrus gepredigten, da ging es ihnen durchs Herz. Da werden wir getroffen. Herz kann auch gleichbedeutend mit Gewissen. Im Herzen liegt die tiefste Wurzel menschlichen Handels. Alles, was du tust, entspringt aus deinem Herzen. Alles. Und in Sprüche 4, Vers 23 sagt Gott uns, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. In Sprüche 23, Vers 26 heißt es, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und deine Augen lass an meinem Weg gefallen haben. Fällt uns was auf? Paulus spricht, erleuchtet die Augen unseres Herzens. Hier sehen wir auf einmal in Sprüche, gib mir dein Herz und deine Augen lass an meinem Weg gefallen haben. Interessantes Indiz. Wir kommen da auf eine heiße Spur. Vielleicht ahnst du oder erahnen wir langsam, warum Paulus hier an der Stelle dafür betet, dass unsere Herzen erleuchtet werden sollen. Nun, Paulus benutzt ein Bild. Also unsere Herzen haben keine Augen in der Regel, oder? Er benutzt Bilder. Er benutzt Bilder, um geistliche Wahrheiten zu erklären. Ein Auge ist nur dann in der Lage zu sehen, wenn Licht in unser Auge reinfällt und auf die Netzhaut reflektiert wird und strahlt. Nur dann können wir sehen. Und ähnlich meint es Paulus auch hier mit Auge und Herz, weil er über erleuchtete Herzensaugen spricht. Unsere fleischlichen Herzen haben keine Augen und sie können auch nicht leuchten. Ja, also wir müssen schauen, was meint der Text hier? Also sonst heißt es, meine Güte, ihr Christen, ihr glaubt immer irgendein interessantes Zeug, ja, also was so in der Bibel steht. Nein, man muss das verstehen, man muss es auch im Kontext sehen. Was meint Paulus hier? Paulus meint, beschreibt einen geistlichen Prozess. Im Psalm 26, 6, Vers 23 heißt es, denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht. Gottes Wort, das Gebot, das Wort Gottes ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht. Und jetzt wird's interessant, im Psalm 19, Vers 9 heißt es, die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Sehen wir die Zusammenhänge? Mit anderen Worten, Gott möchte uns neu in und durch sein Wort begegnen, ihr Lieben. Damit unser ganzer Mensch Freude in ihm hat und dass wir zur vollen Erkenntnis kommen.
Unser Herz ist im Grunde wie das Schaltzentrum unseres ganzen Menschseins. Dein Herz, das, was dich innen drin, ist das Schaltzentrum von allem, was du tust. Und Paulus weiß, es geht immer um unser Herz. Und ich möchte dich fragen, wie sieht es mit deinem Herzen aus? Wo stehst du? Wo stehst du? Wer hat so ein Handy? Also jetzt nicht unbedingt das gleiche, aber so ein Smartphone. Ja? Es gibt da so eine Funktion, ganz einfach. Man nennt es Flugmodus. Ja? Wenn ich das Ding klicke, dann könnt ihr alles Mögliche probieren. Ihr werdet mich nicht mehr erreichen. Werdet ihr nicht tun. Weil ich das Herz dieses Dings ausgeschaltet habe. Das Herz ist ja eigentlich, dass ich telefonieren kann und dass man mich erreicht. Also es geht jetzt nicht um die ganzen Spiele, die da drauf sind, oder? Es geht um das Eigentliche, um dass wir miteinander in Kontakt stehen, dass wir miteinander kommunizieren können. Sobald es im Flugmodus ist, kannst du tausendmal mich anrufen, du wirst nie durchkommen. Auch ich, wenn solange Flugmodus ist, kommt es nicht durch. Das Herz meines Handys ist aus. Und das ist ein Bild, denke ich auch, also mir persönlich gefällt es ganz gut, dieser Vergleich, dass wo sind wir auf Flugmodus? Wir fliegen so vor uns her, ja? Ja? Aber wo sind wir abgeschaltet, ausgeschaltet? Vielleicht nicht unbedingt selber aktiv, wir selber ausgeschaltet, vielleicht wurden wir ausgeschaltet. Warum um alles in der Welt spricht Paulus darüber? Weil er vorher über die ganzen Segnungen sprach. Und so wie mein Handy den Segen der Kommunikation nicht empfangen kann, wenn es im Flugmodus ist, können auch wir, wenn unser Herz im Flugmodus ist, den Segen Gottes nicht empfangen. Und ich möchte dir eine ganz einfache Frage stellen heute Morgen. Empfängst du seinen Segen? Stehst du auf Empfang? Und damit meine ich nicht nur ab und zu mal irgendwie mal im Gottesdienst zu sein, liest ein bisschen was in der Bibel, hörst mal ein gutes Lobpreislied. Das ganze Leben. Stehen wir auf Empfang. Und ich möchte uns ermutigen, ein Herz zu kultivieren, das ein unaufhörliches Verlangen nach Gott hat. Es geht um Herz-zu-Herz-Beziehungen. Es ist interessant, dass Paulus gerade dieses Thema am Anfang seines Briefes so betont. Und er sagt, ihr Lieben, es gibt so viel Reiches, so viel Fülle, so viel wunderbare Dinge. Aber es wird nicht zu euch kommen, wenn Gott die Augen eures Herzens nicht zum Leuchten bringt. Welche Herzenseinstellung haben wir? Ich möchte euch zwei Geschichten erzählen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und ich werde mein Herz offenbaren, wie ich an diesen zwei Stellen auch unterschiedlich reagiert habe. Vor vielen Jahren kaufte ich mir nach meinem Twingo, von dem ich ja neulich mal berichtet habe, ne? Also auf den ich sehr stolz war, kaufte ich mir ein größeres Auto mit 150 PS, richtig schickes Ding, ja, und ich war richtig stolz darauf. Und macht man halt so, das ist das erste Gehalt so, und dann kaufst du dir, ich,
ja, nicht alle. Dann habe ich mir so ein etwas größeres Auto gekauft und das war mein ganzer Stolz irgendwie. Und als ich mir dieses Auto gekauft habe, habe ich gesagt, boah, diesem Auto darf nichts passieren. Und dann war das so, wir waren mit unseren Freunden unterwegs und wir sind dann zu einem Freund gefahren, der war in Australien bei Hillsong und der kam zurück und dann hat er erzählt und er hat dann erzählt und wir sind dann halt hin, Auto war voll, 5 Leute, 5 Männer unterwegs, ja, richtig, und wir haben jetzt einen super Abend miteinander. Wir kommen dort an, steigen aus und einer, oh Jürgen, hast du das schon gesehen? Und dann, ich so, was meinst du? Er hat mich schon so angeguckt, dachte, was ist da jetzt los? Und dann bin ich ums Auto und dann hat jemand, ich glaube, ich hatte den Wagen gerade erst ein paar Tage, mit einem Schlüssel von hinten nach vorne so einen richtig tiefen, dicken Kratzer reingemacht. So bin ich vor meinem Auto gestanden, gesessen, gekniet. Ja? Also ihr merkt meine Herzenshaltung, ja?
Nein.
Und dann habe ich innerlich habe ich gesagt, Gott, es ist ein Geschenk von dir und ich will es auch als das nehmen und mein Herz und mich jetzt und nicht verbittert werden. Es war herausfordernd, jedes Mal, wenn ich diesen Kratzer gesehen habe. Immer wieder diese Herzenshaltung. Oh, da war ich so heilig, ihr Lieben. Geschichte Nummer 1. Geschichte Nummer 2. Jahre später, anderes Auto, andere Szene. Meine liebe Frau fährt mit dem Auto, sieht nicht ein anderes Auto und fährt mit der Seite und kratzt so ein bisschen die Seite, wieder irgendwie die Seite, ne? Und haut da so eine richtig dicke Schramme rein. Jetzt kommt der heilige Jürgen. Was ist passiert? Boah! Wer soll das bezahlen? Und noch das andere Auto. Schatz, das geht gar nicht. Oh, das gibt's nicht. So viel Geld, ja, für nichts. Einfach, kann man nicht aufpassen. Das gibt es doch gar nicht. Ja? Und meine Frau, nein, nichts aber. Das geht nicht. Man muss aufpassen. Wir haben uns so verkracht. Es brauchte Tage, bis wir wieder miteinander. Boah, was für eine heilige Herzenshaltung ich da an den Tag gelegt habe. Übrigens, das Auto habe ich dann Monate später geschrottet. Und bin gegen einen Stein gefahren. Und es war dann finanzieller Totalschaden. Danke, Herr, für diese Lektion. Ich kam nach Hause und ich wusste, nee, so reagieren die. Ich will nicht, dass meine Frau so reagiert, wie ich damals reagiert habe. Und was möchte ich damit sagen? Warum war in der einen Geschichte meine Herzenshaltung so und in der anderen Geschichte meine Herzenshaltung so? Ihr Lieben, das Leben muss man immer wieder neu leben. Und das Leben bringt immer wieder neue Herausforderungen. Und nur weil ich damals so heilig war, heißt es nicht, dass meine Herzenshaltung jetzt korrekt ist. Nur weil du jetzt, ich sag mal, richtig unterwegs bist, heißt es noch lange nicht, dass du in einer Woche es noch bist. Nur weil wir jetzt die richtigen Einstellungen zur Gemeinde, zu Christen und so weiter haben und hier noch zusammen sind, heißt es noch lange nicht, dass wir in 2 Monaten noch gemeinsam unterwegs sind. Unsere Herzenshaltung ist entscheidend. Und ich möchte dich fragen, welche Herzenshaltung hast du? Und vielleicht merkst du, dass in letzter Zeit dein Herz ein Stück weit abgedriftet ist von Gott. Unerhörte Gebete, der Wunsch nach einem Partner und es zerfrisst dich, vielleicht, vielleicht auch nicht. Neid und Eifersucht, unerfüllte Wünsche,
jeglicher Art, unaufgearbeitete Verletzungen. Wir sind so gut darin, als Christen, so ein tolles Buch zu haben, aber wir arbeiten Dinge nicht auf. Und wir schleppen jahrelang Sachen mit uns her. Und dann heißt es, und Gott will dich segnen, und wir sitzen da und denken, ich habe keine Ahnung, wovon der spricht. Gott tut nichts in meinem Leben. Warum? Unser Herz. Dein Herz. Es geht um dein Herz. Es geht nicht darum, was wir hier alles so Tolles sagen. Es geht nicht darum, dass wir tolle Gottesdienste feiern. Es geht nicht darum, dass du am Ende deines Lebens vorweisen kannst, was du alles Tolles in deinem Leben gemacht hast. Es geht darum, ob du mit deinem Herzen bei Gott bist. Ob dein Herz offen ist für all den Segen, den der Vater im Himmel für dich vorbereitet hat. Es geht darum, dass die Fülle Gottes in dein Leben kommen möchte, aber das geht nur, wenn unser Herz immer wieder sich öffnet, unser Innerstes, unser Sein sich öffnet für Gott, für das, was Gott vorhat. Und die letzten Tage, ich habe Gott gesucht und mir kam das immer wieder. Ich habe gesagt, Gott, du hast so vieles. Du hast so viele Verheißungen, du hast so viele gute Dinge, du hast solche starken Reichtum für uns. Und es ist wirklich so, es entscheidet sich alles in meinem Herzen, ob ich das annehme oder nicht. Dein Herz. Und da ist der Ort, wo die Offenbarung geschieht. Und nee, ich lasse das. Paulus spricht über die Hoffnung unserer Berufung. Die Offenbarung, die geschieht. Er sagt, dann kommt Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Er erklärt, da kommt überragende Größe. Wir erkennen plötzlich Gottes überragende Größe. Danke, Samuel. Und dann in Versen 20 bis 23. Jetzt kann Paulus sagen, okay, all das, das ist wichtig. Euer Herz und all da geschieht Offenbarung, all die ganzen Segen, bam, bam, bam. Aber Paulus wäre nicht Paulus, wenn er keine Beweise liefern würde. Paulus liefert immer Beweise. Und er beweist hier in Vers 20 bis 23, wodurch das geschieht. Und er sagt, das alles, was ich euch sage, ist als eigentlich menschlich unmöglich. Und es braucht Gott dafür. Und diese Kraft, die in euch wirkt, übrigens, es braucht den Heiligen Geist. Und diese Kraft, die in unserem Herzen das bewirkt, das geschieht als Beispiel. Denn diese Kraft, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hier sagt Paulus, so wie das Wunder in euren Herzen geschehen kann, diese Kraft, die das in unseren Herzen tut, diese Kraft bewirkte die Auferstehung Jesus Christus. Ist das nicht gewaltig? Und es braucht diese Kraft, diese übernatürliche Kraft, dass Menschen erkennen, wisst ihr, wir können hier viel predigen. Wir können hier viel sprechen. Wenn Gott nicht wirkt, bleibt alles leer in unserem Herzen. Aber ich glaube, Gott spricht. Gott spricht heute Morgen. Und zum Schluss möchte ich uns ein paar Tipps mitgeben. Ich möchte dich einladen, suche Gott im Gebet. Und du kannst das zu jeder Zeit und Tageszeit und Nachtzeit tun. Und es müssen keine 3 Stunden sein, es müssen keine 10 Stunden sein. Manchmal sind es einfach ein paar Minuten, ein Augenblick. Aber du wirst merken, wenn du Gott suchst, wenn du von ganzem Herzen ihn suchst, wirst du ein Verlangen haben nach mehr. Schreib Dinge auf für ein Gebetstagebuch. Suche Gott in seinem Wort. Ich möchte euch einladen, ihr Lieben, vertieft euch in das Wort Gottes. Vertieft euch da rein. Es sind so viele Ablenkungen da. Und es ist so schwer manchmal. Vertieft euch in das Wort Gottes. Erkämpft dir ruhige Momente, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Ich weiß, für Eltern mit Kindern, Kleinkindern ist es eine riesen Herausforderung. Für Berufstätige, die viel unterwegs sind, ist es manchmal auch eine Herausforderung. Erkämpft euch, und selbst wenn es nur ein paar Minuten sind. Aber du wirst merken, das wird verändern. Lass dein Herz von Gott verändern. Und bleib dran, auch wenn es schmerzhaft ist. Und ich sage dir, es bleibt nicht ewig so. Wenn du gerade in einem schwierigen Ding drin bist, bleib dran. Gott lässt es nicht zu, dass wir in dem stecken bleiben, wenn wir unser Herz ihm öffnen. Und erlaube weisen Christen in dein Leben zu sprechen. Und bete, wie Paulus es tut. Wann hast du das letzte Mal, wie Paulus, für die Gemeinde so gebetet? Gott verändert dich, aber er tut das immer nur von innen heraus, nicht von außen. Ich möchte ganz kurz einen Augenblick nehmen, wo wir einfach die Augen schließen und beten.